Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Quickie mit dem Leben, deinem Podcast, der durch den Perspektivwechsel und die Impulse dein Leben nochmal wirklich in eine neue Richtung schieben kann und in dir ganz viel auslösen und verändern kann, sodass du wieder mehr zu dir kommst und dich selber wieder mehr findest. Mein Name ist Melanie, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu der heutigen Folge, die ein Interview ist. Und zwar sogar, wenn du hier auf YouTube auf meinem Kanal schauen solltest, ein Live-Interview. Das heißt, die liebe Elvira Hosp, die ist bei mir und sie hat den Tsunami damals überlebt. Sie war dort vor Ort, hat das überlebt und sie wird berichten, wie es ihr gegangen ist, was sie erlebt hat, aber vor allem auch, was sie daraus für sich gelernt hat, was ihre Learnings war und warum sie jetzt heute sagt, der Tsunami mein Lehrer. Das und noch mehr über Elvira und ihren Werdegang anschließend, das erfährst du in diesem wundervollen Interview. Also ich würde sagen, wir fangen doch direkt an. Ganz viel Freude dabei. Elvira, es ist so schön, dass du da bist, heute als Gast und zwar live hier bei mir im Podcast. Live sind die wenigsten da, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich auf den Weg gemacht hast hierher. Ich freue mich sehr, weil ich weiß schon ein bisschen, um was es gehen wird und du bringst deine Geschichte mit und deine Geschichte ist sehr speziell, besonders anders, erzählenswert definitiv und ich freue mich, dass wir darüber sprechen und erstmal ja herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich jetzt auch schon sehr, sehr lange auf diesen Termin gefreut. Du hast mich auch wahnsinnig unter Druck gesetzt.
Uiuiui.
Ich habe mich selber unter Druck gesetzt, weil ich gesagt habe, bis heute muss ich mein erstes Video, will ich mein erstes Video auf YouTube veröffentlicht haben, wo ich meine ganze Geschichte erzähle. Und gestern Abend habe ich sie gepostet. Es gab kein Zurück und ich habe gesagt, also Elvira, wenn ich das nicht hinkriege, hat mich sehr viel Mut, sehr viel Überwindung gekostet, einfach mich zu zeigen auf YouTube. Mhm. Grauenvoll. Ich habe es gestern Abend gepostet und ich habe schon so viele positive Kommentare gekriegt, dass ich jetzt richtig Lust habe, also 9 sind bereits in der Pipeline, 5 definitiv abgedreht und jetzt freue ich mich richtig, die anderen dann, die würde ich schon am liebsten heute rausgeben, aber das habe ich dann in 1-2 Wochen vielleicht doch nichts mehr zu verlaufen.
Aber so schön, wir packen dann auch direkt, das können wir jetzt direkt am Anfang sagen, wir packen dann alles in die Shownotes unten, dass man auch deinen YouTube-Kanal findet, wir verknüpfen das alles, sodass die Menschen auch bei dir vorbei hüpfen können und sich da nochmal all deine Videos und auch die zukünftigen anschauen können. Richtig, richtig schön. Ja, wir haben uns kennengelernt und sind ein bisschen in den Austausch gekommen über unsere persönlichen Geschichten. Und als du deine Geschichte erzählt hast und das, was du erlebt hast, musste ich ein bisschen schlucken und hatte so einen Mix aus 1000 Gefühlen in mir. Es hat mich sehr bewegt, es hat mich sehr mitgenommen, es hat mich aber auch total inspiriert, wie du mit deinen Erlebnissen, deinen Erfahrungen umgegangen bist. Und deswegen, glaube ich, möchte ich dir jetzt direkt auch den Raum geben, zu erzählen. Also, dass du erzählen kannst, was du erlebt hast vor einigen Jahren.
Genau, also die Geschichte werde ich jetzt hier nicht nochmals so detailliert erzählen. Genau, für das kannst du auf meinen YouTube-Kanal, aber das Ereignis, was mich wirklich geprägt hat in meinem Leben, war der Tsunami. Ich war 2004 in Khao Lak. Wir sind am 25. Dezember in Khao Lak angekommen, am 26. am Morgen erwacht und wurden vom Tsunami überrascht. Mhm. Ich war zusammen mit meinem Freund in Khao Lak und sind am Morgen aufgewacht, haben uns angezogen für das Frühstück. Peter ist schon raus, ich war noch drin und er hat die Welle sehen gekommen. Nicht so gutes Deutsch, aber egal, ihr versteht
kommen
mich.
Sehen.
Kommen sehen, das ist es. Genau, und da hat die Geschichte angefangen, wir sind rausgerannt. Schlussendlich hat mich die Welle gefunden, gecatcht und mich ins Meer rausgezogen. Ich weiß nicht, wie lange, es ist immer, wenn ich das erzähle, sagen die Leute, Elvira, wie lange warst du unter Wasser? Sag ich, habe keine Ahnung, meine Uhr war weg und ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Aber es kam der Moment, wo ich wirklich nicht mehr nicht atmen konnte und ich war bereit zu sterben. Also es am Anfang, und das waren wahrscheinlich Sekunden, also die ersten Gedanken waren, Scheiße, ich werde die Zukunft mit Peter nicht erleben. Und genau am Tag davor haben wir noch darüber gesprochen, wie unsere Wohnung aussehen sollte. Wir sind zum Glück noch nicht zusammengezogen, weil er ein halbes Jahr Kündigungsfrist hatte. Und eine Wohnung, die so alt war und viel zu teuer, wo wir gesagt haben, die bringen wir nie los. In dem Moment war es falsch. Später war es genau richtig. Als ich nach Hause gekommen bin, musste ich nicht in unsere gemeinsame Wohnung zurück. Das war schon mal sehr gut. Ich konnte meine eigenen vier Wände zurück. Aber jedenfalls haben wir da wirklich die Wohnung, die haben wir schon besichtigt. Wir haben sie schon mental, geistig eingerichtet. Wir haben über unsere Kinder gesprochen. Ich war einfach nur glücklich. Und in dem Moment denke ich, hey, das Wetter war schön. Es hat ja nicht gestürmt oder irgendwas. Und so dass jetzt, wo ich endlich mal Pläne für die Zukunft, sind sie einfach weg, weil ich werde jetzt gleich sterben. Und dann habe ich echt nur noch gehofft, hoffentlich geht es schnell und tut nicht weh. Was mir dabei geholfen hat, ist ein Gespräch mit meiner Schwester, das ich vielleicht vier Monate vorher hatte. Als sie mir gesagt hat, Elvira, weißt du, wenn ich jetzt heute sterben würde oder morgen, es wäre total okay. Und ich sage, Janine, spinnst du eigentlich? Das ist meine ältere Schwester, ich habe eine sehr gute Beziehung zu ihr. Du kannst doch nicht, also wie kannst du sagen, es ist okay, wenn du stirbst? Ich will nicht, dass du stirbst. Mhm. Und dann sagt sie aber, Elvira, weißt du, ich habe so ein gutes Leben gehabt. Natürlich will ich jetzt morgen nicht sterben. Also das ist nicht mein Plan. Aber wenn ich morgen sterben würde, ich habe alles erlebt, was ich erleben wollte. Da ist nichts, was ich sagen würde, das muss ich noch erleben. Und dann sterbe ich doch, also dann ist es okay. Und das hat mir in dem Moment so geholfen, obwohl ich gesagt habe, scheiße, ich will meine Kinder kennenlernen. Ich will dieses Leben kennenlernen. Aber danach zu sagen, okay, dann ist es so. Dann sterbe ich jetzt.
Also du warst innerlich wie bereit, das alles so loszulassen und sagen, okay, ja. Ich stelle mich dem, was jetzt passiert.
Also ich hatte Angst, dass das lange gehen würde, dass das schmerzhaft sein könnte. Ich weiß ja nicht, wie Vertrinken geht. Ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor. Habe mir das ganz, ganz schlimm vorgestellt, weil heute weiß ich, ich bin, ohne dass ich ertrunken bin ich überzeugt, dass es nicht schlimm gewesen wäre. Dass das tatsächlich schnell gegangen wäre, weil was ich auch lernen durfte danach, was danach kam, die Schmerzen, die später kamen, aber wirklich erst am nächsten Tag kamen, das war grandios. Also der Körper, der ist genial, der funktioniert. In Stresssituationen schüttet der Adrenalin und Cortisol aus und dann spürst du nichts mehr. Also ich hatte die ganze Zeit keine Schmerzen. Auch als ich dann eben in dem Moment, wo ich gedacht habe, du kennst die Geschichte, in dem Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist es fertig, hat mich wieder, wie mich eine Welle ins Meer rausgezogen hat, hat mich auch eine Welle wieder zurück ins Leben hochgebracht. Ich bin aufgetaucht, ich konnte selbstständig atmen, ich habe gelebt, ich hatte keine Kleider mehr, keine Uhr, keine Ohrringe, nichts, es war alles weg. Aber ich habe gelebt und ich konnte mich schlussendlich selber retten. Auch da gehe ich in den Videos genauer drauf ein. Wen habe ich getroffen? Auch sehr, sehr spannend, wie das Hirn wieder hochfährt. Ich habe später, Jahre später und doch schon wieder vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt doch schon eine Weile weg, habe ich auch eine Breathwork-Ausbildung gemacht bei Dynamic Breath and Trauma Release und habe sehr viel über Traumatas gelernt, sehr viele Bücher von Peter Levine gelesen und ganz vieles anderes, auch vieles selber erlebt. Und finde es jetzt, deshalb titel ich auch das Video Der Tsunami, mein Lehrer. Ich durfte so viel lernen, was ich später in meinem Leben erfahren habe, in Ausbildungen gelernt habe, weshalb das so ist. Also der Körper ist ja grandios, der fährt einfach mal runter. Erfährt man auch im Breathwork sehr stark. Wie er dann nur noch fokussiert ist, also im Breathwork geht es nicht ums Überleben, aber weil du so stark atmest, geht die ganze Energie zurück in den Rumpf und dann kann es sein, dass du solche Hände kriegst und das geht dann aber wieder weg, sobald du normal atmest. Aber einfach so, dass der Körper übernimmt und dann fährt der hoch, wirklich wie ein Computer, weil ich, als ich aufgetaucht bin, ich habe nur Wasser gesehen. Und dann plötzlich Matratzen und dann plötzlich Baumkronen, die Palmkronen. Und ich wusste, ich bin am Meer, aber am Strand. Ich verstand nicht genau, wie das Wasser jetzt so hoch sein konnte. Aber und dann habe ich Leute gesehen und die sind ja nicht alle erst nach mir hochgekommen. Die Matratzen sind ja nicht, die waren ja vorher schon da, aber ich habe sie schlichtweg nicht gesehen, mein Gehirn noch nicht richtig funktioniert hat. Mhm. Und dann auch, dass schlussendlich, als ich an Land gekommen bin und es so ausgesehen hat, als ob nochmals eine Welle kommt, und es waren ein paar Leute, die zusammen angekommen sind, und wir sind weggerannt, barfuß. Ich war verletzt, ich hatte am Fuß ziemlich viel Haut weg, also doch nicht so, zum Glück habe ich ziemlich viel Hornhaut, aber ich habe tatsächlich 2-3 Tage vorher habe ich die ziemlich fleißig weggemacht in Koh Samui, dachte, das war nicht gescheit, aber ja, so war es. Aber egal, da ist einfach so ein Hautfetzen runtergehangen und ich habe ja gesehen auf dieser kleinen Schrottinsel, dass der ganze Fuß blutig war und ich selber, was ich unter dem Schlamm sehen konnte, auch ziemlich verletzt. Aber dann das zu sehen, die Welle und die Energie, das war wie so nach einem Marathonstart, einfach voll Energie, hoch den Hügel und Karl ist ja speziell, da ist unten das Dorf und du läufst etwa einen Kilometer hoch, unten, das Dorf ist oben, der Strand ist unten und du läufst so einen Kilometer hoch, also wenn du oben bist, ziehst du nicht runter, da ist Wald dazwischen, das ist ziemlich weit und wir sind hochgerannt. Wir hatten Energie, obwohl wir erschöpft hätten sein sollen, aber der Körper hat übernommen.
Und der funktioniert dann einfach. So und wenn der Verstand erst sich einschalten würde, der würde dann sagen, ja, so muss ich jetzt laufen oder was muss ich jetzt machen? Also,
ja, aber der Fuß schmerzt doch,
ja, genau. Ich bin
doch verletzt, das geht doch nicht.
Oh Gott, ich habe ja gar nichts an, kann ich einfach so drauf loslaufen? Also der Verstand, der ist meistens das, was dann hindert, was blockiert. Total. Und wenn wir hier aus dem Verstand rausgehen und dem Körper wieder das übergeben, was er kann, dann können wir viel mehr, als der Verstand glaubt, dass wir können.
Absolut, absolut. Und ich habe es da erlebt, vieles nicht verstanden und dann eben später. Ich habe ziemlich viele Weiterbildungen und Ausbildungen in diese Richtung gemacht und dann war es extrem spannend und schon fast schön, sowas mal erlebt zu haben. Mit so Betonung auf fast, will ich das nicht erleben, aber dann sagen, aha, ich verstehe plötzlich, weshalb Leute an Krankheiten festhalten. Weil das habe ich dann auch erlebt, so der Liebesentzug. Aber das sind auch wieder alles Themen, die ich anspreche, wo ich sage, ah ja, genau, das habe ich erlebt. Ah, jetzt verstehe ich es, weil ich es selber erlebt habe. Und das ist schon super spannend. Und eben heute sage ich, ich bin so schrecklich, dass das ganze Erlebnis war. Ich bin auch so dankbar dafür. Und ich weiß, dass ich es mir selber kreiert habe. Und ich hätte ein halbes Jahr, hätte ich mehr auf mich gehört, hätte ich mich gespürt. Das erste Mal, spür dich mal selber.
Ja.
Kannst du wahrscheinlich auch ganz viel dazu erzählen. Hätte ich auf mich gehört, dann hätte ich den Tsunami nicht erleben müssen, weil ein halbes Jahr davor ist meine beste Freundin an Krebs gestorben. Und das war auch schon ziemlich heftig. Ich meine, ich war 35 Jahre, meine beste Freundin mit 33 Jahren stirbt an Krebs. Und das war ein ganz schlimmes Erlebnis. Das hätte in mir auch schon einen Tsunami auslösen können, einen Tsunami an Gefühlen. Dass ich endlich mal weine vor Leute. Weil weinen war für mich, ich habe ganz viel meinen Vater abgeguckt und das durfte ich aber, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe, aber die Muster von meinem Vater übernommen, sie zu meinen gemacht.
Er hat nicht. Du hast gelernt anhand von dem, wie er gelebt hat. Ne? Du hast es dir abgeschaut und das war deine Strategie. Ich meine, als Kinder lernen wir immer von den Strategien, die unsere Eltern uns vorleben.
Ja, viel ich mehr. Hätte es aber auch von meiner Mutter abschauen können. Die hat anders reagiert, habe ich aber nicht. Aber Claudia, damals meine beste Freundin, durch ihren Tod, hat sie mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, das schon zu lösen. Da hätte ich so viel weinen können, so viel. Es war auch schlimm, aber offensichtlich nicht schlimm genug. Also es musste noch, das ist ja so, wenn du wenn du die Stimme nicht hörst, die in dir flüstert, irgendwann schreit sie.
Ja.
Durch Unfälle, durch Krankheiten, durch was auch immer. Und dann hast du die Gelegenheit. Also, und wie viel lauter konnte sie noch schreien? Also das hat gereicht, das hat echt gereicht. Und das hat mich aufgeweckt und auf meinen neuen Weg gebracht.
Ja, aber das ist so spannend, dass du das im Nachhinein auch so rekonstruierst für dich und erkennst und sagst, hätte ich da schon hingehört, hätte ich in mich gespürt, hätte ich mir diesen Raum genommen, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Dann wäre ich an dem Tag nicht an dem Ort gewesen. Dann hätte ich mir das mein Leben anders kreiert.
Ja, voll.
Und das ist so was Spannendes und wie so ein Aufruf ja auch für all die Menschen, die immer noch so in diesem Funktionieren hängen und in ihren alten Mustern, zu sagen, irgendwann wird dir das Leben und du dir dein Leben so kreieren, dass du Momente bekommst, muss nicht gerade so ein Tsunami sein, aber Momente bekommst, wo es dich durchschüttelt, wo es dich wieder wachrüttelt. Und du hast eben schon Krankheiten angesprochen, ist ja ähnlich. Viele sagen, wenn sie eine schlimme Krankheit überstanden haben, dass sie sagen, und mir wurde das Leben nochmal geschenkt und jetzt lebe ich es anders. Mhm. Aber warum muss es denn erst so weit kommen? Ne? Warum müssen wir erst solche Dinge erleben in uns oder um uns herum, dass wir erst dann zuhören? Es wäre ja so schön, schon früher diese innere Stimme wahrzunehmen.
Ja, und da kommt ja, ihr macht es ja jetzt ein bisschen anders mit euren Kindern, oder? Weil als Kinder kommen wir ja auf die Welt und sind so verbunden. Spiritualität war für mich früher ein ganz, ganz schlimmes Wort. Also auch so, wer mich heute kennt, sagt mir, du doch nicht. Und ich, ja, ich schon. Also, so, nein, jetzt muss ich wieder so einen spürst mich, fühlst mich Kurs. Wie doof ist das denn? Und Spiritualität war für mich Religion und mit der Kirche, so wie sie ist, habe ich abgeschlossen, bin ich ausgetreten. Und ja, für mich war es auch so, Spiritualität habe ich dann auch mit Esoterik, mit handgestrickten Socken, obwohl die finde ich heute ziemlich cool. Also nicht alle, aber egal. Ich habe es einfach mit an Dingen festgemacht, was sie nicht waren. Und
dein Verstand, gell?
Ja, ja. Und das Gelernte, oder? Da, wo ich hin wollte als Kinder. Du kommst auf die Welt, du bist so mit dir verbunden. Und halt auch mit der Spiritualität. Spiritualität heißt für mich, ich bin mit mir verbunden und mit allem rundherum. Also, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Waren wir schon mal auf der Welt? Wählen wir unser Leben aus? Ich bin sicher, dass ich mir das Leben ausgewählt habe, kein Zufallsprodukt bin, jetzt dieses Leben lebe und dann geht es wieder weiter. Ich weiß nicht, in welcher Form, aber da ist diese Angebundenheit noch da von den Kindern. Dann haben sie ihre imaginären Freunde. Ja, sind sie denn wirklich imaginär oder können wir sie einfach nicht sehen? Und sehen sie sie noch? Und dann kommt die Erziehung, dann kommst du in das Schulsystem. Und schon Eltern, die nicht authentisch sind, etwas sagen, was sie nicht meinen. Ja, wie soll ich jetzt verstehen, was ist richtig und was ist falsch? Ich spüre doch, aber ich höre. Und also muss es doch anders sein. Und dann müssen wir plötzlich in das ganze System reinpassen, verändern uns, haben vergessen, wer wir sind. Selbstliebe ist sowieso, ist dann irgendwie weg, weil ich bin ja nie gut genug und ich passe doch da nicht rein. Und wie es den Jugendlichen heute geht, kann ich mir gar nicht vorstellen, mit dem ganzen Instagram, die ganze Scheinwelt, alles ist immer super, alles ist schön, da passe ich ja noch weniger rein und ich bin doch nicht so schön und so überhaupt, also das ganze Zeugs. Und dann kommt das Leben wieder. Und dann kommt die Stimme leiser und dann immer lauter. Und irgendwann halt so laut. Oder ja, wo ich immer sage, jetzt hat jemand Krebs gehabt oder ein Burnout und es geht ihm oder ihr wieder gut. Und dann halt zu sagen, hey, was hast du daraus gelernt? Konntest du was mitnehmen? Und in der Regel, wenn ich die Leute so anspreche, und das ist ja auch wieder so ein Thema, hast du den Mut, die Leute anzusprechen auf solche Themen. Die Leute hatten den Mut, nicht mich anzusprechen. Als ich ganz viel darüber erzählt habe, ging das eine Weile gut. Und dann sind aber die Stimmen verstummt. Und dann hat mich nie mehr so, Monat später, eineinhalb Monate, aber später hat mich nie mehr jemand gefragt, Elvira, wie geht es dir? Weil die Leute Angst davor hatten, mich anzusprechen. Sie wollten keine Wunden aufreißen oder auch schon vorher einfach zu sagen, du, das würde mich interessieren, hast du Lust, darüber zu sprechen? Und meistens hatte ich Lust. Und wenn nicht, dann habe ich gesagt, du, heute nicht, aber vielleicht morgen. Oder? Aber mich gesehen fühlen. Und das war eine Zeit lang so krass, weil meine Schwester hat eine Geschichte über den Zahn, also nicht eine Geschichte über ihn geschrieben, sie hat mich interviewt. Sie hat beim Tagesanzeiger gearbeitet. Das kam ganz am Anfang Januar, war es der 3., 4., irgendwas immer Montag war. Riesenartikel, die Zürich-Seite, erste Seite nur mein Interview, die dritte Seite fast die Hälfte mein Interview und auf der Homepage, ja genau, so weit waren wir da noch nicht. Auf der Frontseite des Tagesanzeigers war ein Foto von mir, weil die haben einfach gesagt, das Interview, das ist so grandios, das können wir nicht kürzen, so lange haben sie noch nie eine Geschichte. Also war wirklich das längste Interview zu einem Thema, das bis dahin gedruckt wurde. Und da wusste wirklich fast Gott und die Welt, was mir passiert war. Die Leute haben mir geschrieben und da war so ein Monat lang eine Welle von Liebe. Mhm. Ich wurde gesehen, ganz, ganz krass. Und dann wird dir die Liebe entzogen. Ich wurde nicht mehr gesehen, ich wurde nicht mehr gefragt. Wie geht es dir? Und einfach, weil die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen und einfach fragen und dann so Jahre später, ja, ich hätte so gerne, aber ich habe mich nicht getraut. Und für mich war es so, ich werde nicht mehr gesehen, das Thema ist abgelutscht. Also nicht, dass ich mich, doch irgendwie schon, aber nicht so, nicht ich als Opfer, sondern einfach ich als Mensch. Elvira, wie geht es dir? Wie geht es dir heute?
Ja, und die wenigsten wollten Trigger sein oder bei dir was triggern, weil sie es wahrscheinlich gar nicht hätten halten können. Wenn eine Emotion da gewesen wäre, vor der viele Angst haben, also das erlebe ich auch immer wieder, auch so im Umfeld, wenn es um Krankheiten oder traumatische Dinge geht, dass dann das Umfeld nicht weiß, wie damit umgehen, weil sie Angst haben, dass sie eine Emotion beim Gegenüber, beim betroffenen Menschen auslösen, mit der sie selber überfordert wären und sich dann noch Schuldgefühle machen würden, ich bin ja jetzt schuld, dass ich die Emotionen aus. Also dieses Thema Emotionen auslösen, halten können für jemanden oder seine eigenen, das ist ein großes Thema. Also manchmal ist es ja nicht nur, dass sie deine Emotionen nicht halten könnten oder sich damit hilflos fühlen, sondern ihre eigene. Genau. Also was in ihnen selber hochkommt, was sie merken, boah, das macht mich gerade super traurig, am liebsten würde ich weinen, aber ich weine ja nicht voran. Also das macht so viel, solche Geschichten, solche Begegnungen.
Voll. Ja. Und das ist auch das eben auch wieder etwas, was ich gelernt habe. Also ich sage, ich bin heute, 100% ist man nie aufgeräumt, 100% sind die Themen nie weg. Aber ich habe sehr viel mit mir gearbeitet, ich bin ziemlich aufgeräumt. Und ich finde es wunderschön, wenn ich Leute ansprechen kann, über Themen sprechen kann und die Leute fangen an zu weinen. Und das musste ich aber auch lernen. Ich habe die erste Ausbildung, die ich in diese Richtung gemacht habe, war bei Grigor Mental Coaching. Und er hat immer jemand in die Mitte genommen. Also es gab dann Themen und sagt, okay, wer ist freiwilliger? Er hat sich aber immer die richtigen Leute ausgepickt, die er mit 2, 3 Sätzen einfach da hatte, wo er sie haben wollte. Also wo es ihnen auch etwas gebracht hat. Und da stand die erste Person in der Mitte im Raum. Wir waren ein bisschen mehr als 20 Leute und sie hat geweint. Und wir saßen alle da. Können wir jetzt gehen? Und er sagt, hey, du als, wenn du, ich stell das mal aus, das ist schlimm. In der Regel spricht sie nicht mit mir, habe ich vorhin schon gesagt.
Deine Uhr.
Ich lege sie an, oh nein, ja, vielleicht ganz zur Seite legen, weil irgendwie, wenn man es dann sucht, dann findet man es ja auch nicht. So, und wenn sie möglichst weit weg ist, dann hören wir sie nicht mehr. Genau, ihr müsst das aushalten und nicht mitleiden, aber mitfühlen. Das ist auch etwas Schönes. Und dann beim Mitfühlen darf ich durchaus auch mal mitweinen, weil es gerade bei mir jetzt auch etwas auslöst, was raus will. Und ich habe nach dem Tsunami dermaßen viel geweint, dass ich dann ganz viel später in den Ausbildungen kam das nie mehr. Ich habe immer gesagt, ich will auch weinen. Früher war es, ich will ja nicht weinen. Und das ist dann auch erst später wieder gekommen oder kommt jetzt wieder. Wo ich sage, da kommt immer wieder was hoch und ich freue mich so, wenn ich weinen darf. Und ich finde es so schön, wenn ich Leute berühre oder eine Frage stellen kann, wo ich merke, da geht etwas, du weinst.
Mhm, da löst das was aus.
Genau, ja. Und das ist das Schöne, wenn du bei dir bist und sagst, hey, ich darf es fühlen, du darfst es fühlen, wenn wir es gemeinsam fühlen, ist das doch noch viel schöner. Mhm. Die Freude, wie auch das Traurigsein, weil wie würden wir die Freude kennen, wenn wir die Trauer nicht kennen würden?
Ja. Einfach nicht mehr Angst haben vor den eigenen Emotionen und denen der anderen.
Oh ja.
Und das fängt immer bei sich selbst an. In dem Moment, wo du noch Schiss hast vor deinen eigenen Emotionen und die nicht zeigen willst, kannst du natürlich auch die Emotionen von anderen nicht halten. Und das ist, was du beschrieben hast in dieser Mental-Coaching-Ausbildung, so, wo man selbst noch nicht so den sauberen Umgang in Anführungszeichen mit den eigenen Gefühlen hat. Dann steht da jemand und weint. Du denkst, scheiße, was müssen wir tun? Muss ich was tun? Bin ich überhaupt verantwortlich? Kann ich weggucken? Also da geht ja so viel im Verstand, statt einfach diesen Verstand mal auszuschalten und hinzuschauen, hinzufühlen und sich vom Körper und Gefühl wieder leiten lassen.
Ja. Ja, ja.
Wie lange nach diesem Erlebnis, nach dem Tsunami, hat es für dich so gedauert, dass du so langsam in diese Richtung kamst, der Tsunami mein Lehrer? Wahrscheinlich nicht 3-4 Tage später, logischerweise.
Nee, lange. Weil das Lustige oder... Ich meine... Der Tsunami hat in mir alles aufgebrochen.
Mhm.
Und da wäre ich eigentlich, da sollte ich hingehen. Und dann war es aber so, ich will wieder normal werden.
Mhm.
Ich gehe zurück zur Arbeit, schon irgendwie verändert, aber ich will wieder reinpassen, weil die Schmerzen, es waren keine, also am Anfang schon auch körperliche Schmerzen, dann am Tag danach, das war dann so, wow, wo kommt das jetzt her? Aber wirklich, also so etwa 24 Stunden keine Schmerzen, obwohl Schmerzen hätten da sein können. Aber danach, das war dann schon viel stärker seelische Schmerzen als körperliche Schmerzen. Egal, was ich mir gesagt habe, weil auch da... Es war so, auch wenn wir uns diese Zukunft ausgemalt haben, wer hätte gesagt, vielleicht wenn wir zusammengezogen hätten, herausgefunden, passt doch nicht. Oder er hätte sich von mir getrennt oder ich mich von ihm. Und auch mit dem Wissen, irgendwann wird es ja schon besser. Und ich wollte mich ja auch nicht an dieser Vorstellung festhalten, ja, jetzt habe ich das alles verpasst und es wird nie mehr wieder so sein. Also ich, im Kopf, bei gewissen Sachen, obwohl ich noch kein bisschen bewusst spirituell gewesen bin, spirituell sind wir immer, wir drücken es nur gerne weg, aber spirituell geöffnet vielleicht oder bewusst, aber grundsätzlich diese Sachen habe ich mir gesagt, aber ich wollte einfach schnell normal werden. Ja, und dann habe ich schon wieder nicht an mir gearbeitet. Und dann hat es nochmals ein paar Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich mein, warte mal, Tsunami war 2004, gut, ganz Ende, also quasi 2005.
Mhm.
Und ich habe meine erste Ausbildung, ich habe mit Physiognomie gestartet, Gesichter lesen, weil ich immer gesagt habe, irgendwie schätze ich die Leute immer total falsch ein. Mhm. Wenn ich jemandem begegne, dann finde ich die Person am Anfang super sympathisch und dann stellt sich raus, doch nicht so. Und die Leute, die ich am Anfang komisch finde, finde ich dann super spannend. Weshalb? Was ist falsch mit mir? Einmal mehr. Was ist falsch? Und dann habe ich mit einer Physiognomie-Ausbildung gestartet. Das war 2011. Bin dann so zum Mental-Coaching gekommen, war dann in Seminaren, habe gehört, dass man sich da ausbilden lassen kann und habe dann tatsächlich erst im 2012, 8 Jahre später, knapp, ja, lass es mal 7,5 sein, wirklich angefangen, an mir zu arbeiten. Und da war nicht mal der Gedanke, an mir arbeiten. Also schon ein bisschen, aber das Thema war ein anderes. Ich war so der Dauersingle. Natürlich gab es immer mal irgendwo da wieder eine Affäre, aber nie etwas, was richtig gehalten hat. Ich habe gedacht, familiär kann das nicht bedingt sein, weil meine Eltern sind immer noch zusammen. Meine Schwester, die war 33 Jahre mit ihrem Freund zusammen, bis sie sich dann getrennt haben, aber die waren schon ziemlich lange zusammen. Meine kleinere Schwester, die ist verheiratet, lange zusammen, hat davor lange einen Freund. Und die Frage ist immer, war immer, was ist falsch mit mir? Nicht, was ist richtig an dieser Situation, was ich noch nicht verstehe oder was darf ich noch lernen oder irgendwie...
Ja, der die Fokus, Perspektive. Ja. Der Fokus und die Perspektive lag auf dem, was machst du falsch oder was ist an dir komisch oder anders, warum funktionierst du nicht so wie dein Umfeld?
Und ich habe immer gesagt, ich will nicht eine Beziehung haben um mich vollständig zu fühlen. Also ich bin absolut fein mit mir. Aber es wäre schon schön, so eine Schulter zum Anlehnen zu haben. Oder als dann mein Vater krank wurde, einfach mit jemandem durch solche Sachen durchgehen zu können. Mhm. Und ich wollte mich ehrlich gesagt also nicht um meinen kranken Vater kümmern. Ich wollte lieber ausgehen und Männer kennenlernen. Mhm. Und um meine Schwestern, die waren ja verheiratet, also, oder einfach ausgehen, Spaß haben oder, ja, oder meinen Traummann kennenlernen. Aber nein, jetzt muss ich, und wir konnten es ja gut aufteilen, also ich war nicht so stark in der Pflicht, also meine Mutter war da, meine Schwestern waren da, aber einfach all die kleinen Sachen, wo ich gedacht habe, immer muss ich selber stark sein, immer muss ich selber alles machen. Ich habe gelernt, wie ich Lampen aufhänge, also ich kann alles perfekt selber machen, weil ich das lernen durfte. Nichtsdestotrotz, das war dann immer so der Schmerzpunkt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt schaue ich das mal an, ich schaue mal, was mit mir falsch ist. Und
das heißt, du hast eigentlich diese 7 Jahre, wenn man jetzt nur vom Tsunami bis zu dem Moment zu deinen Ausbildungen spricht, diese 7 Jahre zwar gelebt, aber irgendwie nicht so richtig dein Leben. Jetzt rückblickend gesagt, genau. Das war so ein, ja, voll, ich bin da, ich funktioniere, minus. Alles ist normal, in Anführungszeichen, aber irgendwie nichts, keiner meiner Lebensbereiche ist irgendwie so ein, boah, ich fühle mich richtig gut, genau. Das ist mein Leben, sondern mehr so, ja, ich lebe.
Gerne würde ich jetzt hier erzählen, ja, das habe ich dann ganz schnell rausgefunden. Nein, habe ich nicht. Also es gab das Einzige, was ich immer wieder gesagt habe, so der mit das Mutigsein oder Stolz, nein, Stolz war es eher. Soll ich jetzt hier stolz sein? Und nicht mit der Person reden oder nicht meine Gefühle zeigen, weil das mein Muster ist? Wenn ich jetzt morgen sterben würde, wenn ich heute wüsste, ich würde morgen sterben, würde ich mich dann anders verhalten? Würde ich heute dir sagen, dass ich dich liebe? Oder, dass es mir leid tut, dass ich mich komisch verhalten habe? Das war das immerhin. Immerhin, doch, jetzt darf ich es auch anerkennen, immerhin, das habe ich schon gemacht, aber sonst muss ich sagen, zu meiner Schande hat es dann nochmals wirklich lange gedauert.
Also Schande in Anführungszeichen, wir leben in einer Gesellschaft, wo das als normal angesehen wird, dass wenn man nicht wirklich was auf hohem Niveau, also nicht wirklich was zu meckern hat, dass man dann bitte die Klappe hält. Also so, hey, du hast einen Job, du hast eine Wohnung, du bist gesund, also beschwer dich nicht. Ja. Sehr salopp jetzt formuliert. Yeah. Aber dadurch, dass wir so groß werden in so einer Gesellschaft, ist halt die Frage nach, bist du wirklich glücklich? Fühlst du dich wirklich wohl in deinem Leben, sodass du sagst, wow, das ist so ein schönes Leben, was ich habe? Damit werden wir wenig groß. Diese Frage, diese Konfrontation haben wir nicht. Und eben, wenn wir keine Krankheit haben und wir haben ja genug Geld und eine Wohnung, dann ist es so, ja, warum? Eigentlich geht es mir doch gut. Eigentlich ist doch alles in Ordnung.
Mhm, und das Schöne eigentlich.
Das eigentlich. Und dementsprechend nehmen wir das als normal und gegeben und hinterfragen das selten. Und in dem Moment, wo dann Leute kommen, die plötzlich anders leben oder wir so denken, krass, also eigentlich würde ich mir das auch wünschen. Und dann so, was macht die Person? Manchmal kommt das ja dann dadurch sozusagen, Moment, dann darf ich ja doch nochmal hinterfragen oder hingucken. Und du bist dann in diese Ausbildung nach 7 Jahren gestartet und hast so die ersten Baby-Steps in Anführungszeichen zu dir selbst gemacht.
Die Layers. Und dann habe ich, also es war dann gegen Ende der Ausbildung, wo ich, also wieder, war es jetzt das dritte Viertel oder das vierte Viertel oder so, aber irgendwo dann ist mir endlich aufgegangen, um was es geht. Also einerseits überall kam immer, Elvira, das ist ein Vaterthema, Elvira, das ist ein Vaterthema. Ich habe kein Vaterthema, bitte. Also es war halt, und das durfte ich aber auch zuerst mal realisieren, weil es war dann so verschiedene Übungen. Dann haben wir Texte vorgelesen über meine Mutter, über meinen Vater, über meine Schwester. Ich höre was bei deinem Vater. Bei meinem Vater? Und dann sagt die ganze Gruppe, ja, irgendwie jetzt, wo du über deinen Vater erzählt hast, hä? Dann hatte ich einmal eine Sitzung eine durften wir haben bei unserem Ausbildner. Und dann sage ich auch, ja, eben, mein Thema, ich bin immer alleine. Also ich habe keinen Partner, sonst bin ich überhaupt nicht alleine. Und dann sagt er, ja, die Stelle ist auch von deinem Vater besetzt. So, wie jetzt mein Vater? Also er war da schon gestorben und ich habe immer gesagt, mein Vater hat gesagt, Elvira, ich suche dir mal einen richtigen Freund. Das war immer so der Running Gag, weil eigentlich haben ihm meine Freunde schon gepasst. Dann habe ich gedacht, ja, aber jetzt, wo er doch gestorben ist, dann hat er plötzlich, jetzt, wo er gestorben ist, hat er doch übersinnliche Kräfte. Jetzt könnte er mir doch meinen Freund bringen. Aber dein Vater sitzt an dieser Stelle. Ich dachte, hä? Und es kam immer wieder, dein Vater. Und ich bin dann 2 Wochen in Südtirol gefahren, habe gesagt, so, nur ich mit mir, allein in die Ferien, fand ich bis dahin noch nicht so toll. Da wollte ich unbedingt ganz allein in den Urlaub fahren und das mal klären. Und am Abend davor habe ich mich mit meiner Mutter getroffen und sie erzählt mir nochmals eine Geschichte von meinem Vater, die ich so noch nicht kannte. Und dachte, oh, schon wieder mein Vater. Also, was ist mit meinem Vater? Und die Lösung war dann, also das lange Suchen, um herauszufinden, ich habe von meinem Vater abgeschaut, dass Gefühle zeigen, über Gefühle sprechen, schwach sein bedeutet. Stark zu sein heißt, den Schein zu wahren. Mhm. Wie gesagt, meine Mutter hat anders getickt. Und mit der Zeit habe ich dann, okay, das habe ich von meiner Mutter angeschaut, das gefällt mir, das behalte ich. Das habe ich mir auch angeschaut, das gefällt mir nicht, das schicke ich zurück. Mhm. Und vielleicht ist es auch nicht ihres, also nie die Angst haben, Sachen zurückzuschicken. Ich habe die Krankheit, weil meine Mutter, ich kann sie ihr nicht zurückschicken. Nein, ist ja vielleicht auch nicht ihre, sondern einfach zurück zum Absender, die Sachen zurückschicken. Aber und da fing es an, spannend zu werden. Und dann kam Yoga dazu, weil ich gesagt habe, Spiritualität, ich will mehr, weil wir haben so viel gemacht, wo ich gedacht habe, aus meinem Verstand, der versteht das nicht.
Ja.
Übungen, wo ich Sachen fühle, die mein Verstand sagt, das kannst du ja gar nicht fühlen.
Wo der Verstand so, hä, wo kommt jetzt das her, wie soll das möglich sein?
Weißt du das von dieser Person, die du nicht kennst, von ihrer Großmutter? Oder?
Und das aber einmal zu erleben und das zu fühlen, ist oft so der Door-Opener für so, krass. Das ist so, das fesselt mich jetzt gerade, da möchte ich jetzt mehr, so wie du das gerade sagst.
Und so habe ich dann mit Yoga angefangen, bin 4 Wochen, eigentlich wollte ich nur einen Yoga-Retreat buchen, bin dann aber in einer Yoga-Ausbildung gelandet, wie es halt so ist. Also ich bin schon, seit ich 23 bin, Fitnessinstruktorin und habe früher eher Aerobic nach 10 Funda und Kickpower gemacht und dann wurde es ein bisschen ruhiger mit Body Art und dann kam dann Yoga dazu, aber ich wollte einfach das Spirituelle. Also ich einfach auch, um es kurz zu halten, ich habe nach 4 Wochen, obwohl ich einen super spirituellen Lehrer gehabt habe, also der war genau der Richtige und das ist sowas von, wow. Ich habe es danach immer noch nicht ganz so gespürt und ich bin immer noch dran, aber einfach mal, Wir dürfen das auch wieder lernen. Wie lange haben wir gehabt, bis wir laufen gelernt haben, sprechen gelernt haben, alles gelernt haben? Und diese Verbindung zu unserem Körper, das ist ja irgendwie, was ist jetzt näher? Den Körper können wir anfassen, den können wir, der Schmerz auch mal, aber nur schon unseren Körper zu verstehen, was er jetzt genau meint. Schmerz, Schmerztablette, nein, das meint er nicht.
Nur der Verstand sagt, schalt bitte mal den Schmerz aus, der stört mich hier.
Genau. Und dann aber das Ganze sonst noch. Ja, bin ich denn mein Körper oder bin ich ein spirituelles Wesen, das gerade eine menschliche Erfahrung macht? Und wenn du dich für diesen Gedanken öffnen kannst, oha. Das ist noch eine ganz, ganz große Welt in uns, außerhalb. Also wir sind ja, es ist nicht außerhalb von uns. Wo hören wir auf? Wo fängt das an? Ja, anderes Thema.
Beim Körper sieht man, wo er anfängt, aufhört. Aber bei dem, was drin wohnt und energetisch drumherum wirkt.
Und jetzt das alles verstehen zu wollen, genau. Aber einfach die verschiedenen Sprachen zu lernen, die Körpersprache, das andere, das Feinstoffliche. Und das wird mich begleiten, bis ich gehe. Und ich bin gespannt auf diese Reise. Also.
Gab es in den Tagen, Wochen, Monaten nach dem Tsunami in dir diesen Gedanken, warum ich? Warum ist mir das passiert?
Jein. Also eigentlich nicht wirklich, mit Betonung auf eigentlich. Also ich habe es in dem Sinne nicht hinterfragt, weil für mich klar war, du stirbst nicht einfach so. Also für mich war es klar, dass der Todestag, nicht die Stunde, nicht das Datum, aber das ist ziemlich gesetzt. Und spannenderweise, wir wollten ja nach Kalak, wollten wir eigentlich nach Koh Phangan. Dann hat Peter, mein Freund, im Reiseführer gesehen, dass es dort Denguefieber gibt. Und er hatte eine Freundin, die hatte ganz schlimmes Denguefieber. Und er hat gesagt, da gehe ich nicht hin. Und er hat gesagt, gut, suchen wir uns etwas anderes aus, gehen wir nach Kalak. Und die Frage war zumindest nicht, weshalb sind wir dorthin? Hätten wir anders, dann wäre das nicht passiert. Diese Frage habe ich mir nicht gestellt, weil spannenderweise ist ein paar Tage später, das habe ich dann auch im Radio gehört, ist eine Fähre von Koh Phangan nach Koh Samui gefahren, ist untergegangen, ganz, ganz viele Leute sind gestorben. Und ich habe gesagt, und wir wären auf dieser, also für mich war es klar, wenn das nicht in Kalak passiert wäre, dann wäre es auf der Fähre passiert und dann wäre Peter dann gestorben, halt irgendwie 3-4 Tage später, weil wir wollten am 31. Januar in Phuket sein, bei Daniel, unserem Freund, also mein Freund, bei ihm bin ich dann schlussendlich auch in Phuket gelandet. Nicht mehr am 31. davor, aber da wollten wir hin. Also die Frage, hätten wir es anders machen sollen und dann wäre es nicht passiert, die Frage habe ich mir nicht gestellt. Aber ich habe mir schon, ja, warum muss ich leben? Warum durfte Peter sterben? Weil Leben war für mich nur Schmerz pur. Meine Schwester hat gesagt, ja, vielleicht lebst du, weil du stärker warst als Peter. Und ich habe nur gesagt, Bullshit. Also das mit Claudia, das war schon richtig, richtig schlimm. Und das ist jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das packe ich nicht mehr. Das packe ich nicht. Das ist zu viel Schmerz. Und natürlich wusste ich, irgendwo da hinten im Kopf, und da ist ja der Kopf auch wieder gut, so in ein paar Monaten wird ja alles nur noch halb so schlimm sein. Und war es dann auch. Und für mich war auch nie Tsunami wirklich schlimm, also die ersten paar Tage schon noch, ich hatte panische Angst, ich hatte so Angst. Die erste Nacht, die war so, so schlimm. Weil ich wusste auch nicht so genau, wo sind wir. Wir waren wirklich im Landesinnere, also da hätte Thailand untergehen müssen. Aber wer weiß, hätte ja sein können. Tsunami haben wir vorher auch nicht gekannt. Und die ersten Nächte, vor allem in der Nacht, ich hatte so Angst, alleine zu schlafen. Das ging nicht. Das war ganz, ganz schlimm. Aber das waren so die ersten paar Nächte. Aber das Schlimme war für mich der Verlust von Peter. Und ganz viele Leute fragen mich auch immer, Elvira, ja, aber warst du nicht traumatisiert? Nein, ich war nicht traumatisiert. Ich war in einem dramatischen Erlebnis und ich habe kein Trauma daraus mitgenommen. Und das ist, ich glaube, das war auch bei Peter Levine in einem Buch, wo er erzählt, wie Traumas entstehen. Und das Ding ist, ich konnte mich selber retten. Ich bin selber aufgetaucht. Ich habe das Adrenalin zu 100% ausgeschöpft. Ich bin davon gerannt, weil da kommt ja das Fight and Flight, also wenn du in einer dramatischen Situation bist, dann schüttet der Körper Adrenalin aus und entweder brauchst du das, um gegen den Bären zu kämpfen oder was auch immer da ist.
Oder wegzurennen.
Oder wegzurennen. Ja. Und wenn du freest, dann bleibt das Ganze in deinen Faszien gespeichert und das nimmst du dann mit.
Die und das Tiere ist ja meist auch dann das, was hilflos macht, ohnmächtig macht, dieses Freeze. Genau. Alles beides andere, also kämpfen oder flüchten, bringt dich ja wieder in eine Handlung, die du selber tust. Und somit bleibt
es nicht stecken. Und so brauchst du das Adrenalin und es geht schön alles raus. Und ich war dann tatsächlich auch zweimal bei einem Psychiater. Ich wollte da nicht hin, ich habe den Sinn echt nicht gesehen. Aber jeder hat gesagt, Elvira, du musst. Und irgendwann hat eine gute Freundin von mir, also sie war auch eine sehr gute Freundin von Claudia, die gestorben ist, ihr Vater, der hatte schon sehr früh Selbstmord begangen und sie war lange beim Psychiater und dann hat sie gesagt, du, ich habe ihn angerufen, wenn du magst, kannst du bei ihm vorbeigehen. Er arbeitet heute für die Polizei, er nimmt keine privaten Kunden mehr, dich würde er nehmen. Und dann dachte ich so, okay, give it a try. ich gehe jetzt einfach mal, damit alle anderen ruhig sind und dann fragt mich keine mehr. Und es war schön, also es war schön. Aber er hat dann auch gesagt, nein, schauen Sie, Sie müssen nicht zu mir kommen, Sie machen alles richtig. Sie sprechen darüber, Sie fressen es nicht in sich hinein. Sie geben niemandem die Schuld. Weshalb sind wir nicht in Koh Phangan oder in Koh Samui geblieben? Oder weshalb wir? Habe ich nicht gemacht. Und sie weinen. Sie lassen die Gefühle raus. Und den Schmerz kann ich ihnen nicht nehmen. Und das ist genau das gewesen. Also ich konnte es nicht in diesen Worten natürlich ausdrücken, aber ich habe immer nur gesagt, ich sehe nicht, wo er mir helfen kann, weil die Schmerzen kann er mir nicht nehmen. Das war so der Schlüsselsatz. Und ich bin dann doch noch einmal hingegangen, er hat gesagt, und tatsächlich in 3 Wochen gehe ich nach Thailand, ich gehe tauchen, dann bin ich dann nicht mehr da. Wenn Sie wollen, kommen Sie noch einmal vorbei. Sie müssen aber nicht, wirklich nicht. Und dann dachte ich, ach, das war so angenehm. Ich bin nochmals gegangen. Und ja, und am Schluss hat er sich tatsächlich bei mir bedankt und gesagt, hey, das war so schön, dass Sie hier waren. Sie haben mir so viel gegeben, mit Ihrer Art damit umzugehen. Mhm. Und keine Ahnung, wie ich damals, ja, es war für mich halt einfach normal. Und, aber eben deshalb, warum ich doch ja, aber nicht, weshalb ist es uns geschehen, irgendwie so, das sind doch 2 verschiedene Sachen.
Und es war weniger das Ereignis als am Ende der Tod von Peter, der dich
das war wirklich
geschüttelt nicht. Hatte.
Das, also ich hatte auch nie Albträume, so fest Angst, dass ich hatte in der Nacht. Ich habe 2-mal einen Traum gehabt. Einmal war es in einer Lawine, einmal in einem brennenden Haus, wo ich wusste, ah, jetzt kommt dann die Lawine oder jetzt bricht der Boden unter uns weg. Und dann war es aber eben, es war kein Albtraum, sondern ich muss mich nur ganz klein machen, ich muss aufhören zu atmen und dann werde ich das überleben, so wie ich den Tsunami überlebt habe. Mhm. Und das waren die einzigen 2 Träume, die in diese Richtung gingen, aber in diesem Sinn nicht mal Albträume waren, also hatte ich nicht, nein.
Jetzt hast du dich ja entschieden, deine Geschichte aufzunehmen, das heißt, davon zu erzählen, auch heute hier einen Teil davon zu erzählen. Was hat dich bewogen? Also wo stehst du jetzt? Was ist der Punkt, dass du sagst, A, darf die Geschichte jetzt raus und B, der Tsunami als mein Lehrer?
Ich mache ja ständig Weiterbildungen, obwohl für mich ist es jetzt wirklich, also jetzt im letzten Jahr habe ich gemerkt, jetzt bin ich langsam an Orten, wo ich denke, die fangen so tief unten an, da bin ich schon lange nicht mehr. Und nach so langer Zeit habe ich einerseits das Vertrauen zu mir, dass ich mich zeigen darf. Und ich meine, ich unterrichte schon sehr lange Yoga, mache da auch lustige Sachen. Und die Schüler machen immer alles schön mit, wo ich früher gedacht habe, das kannst du nicht machen, jetzt mache ich es einfach und sie haben Spaß daran. Ich habe schon selber Yoga-Retreats gegeben, habe mich da gezeigt, Breathwork-Workshops, also ich habe mich schon im Kleinen gezeigt. Aber jetzt durch diese Erfahrung, vor allem in diesem Jahr, mit diesen Weiterbildungen, die ich noch gemacht habe, denke ich, also was die können, kann ich auch. Und das andere, was ich immer wieder höre, ist auch, da sind so viele Leute draußen, die sind nur halb so gut wie du oder ich oder du, die sind aber viel erfolgreicher. Und warum? Weil sie es einfach tun. Und es geht mir nicht darum, also schon auch ein bisschen. Natürlich will ich erfolgreich sein. Natürlich würde ich gerne mit dem, was ich jetzt gelernt habe, Geld verdienen. Ganz klar. Mhm. Richtig viel Geld. So richtig viel, schön. Und gleichzeitig will ich Leuten mit meiner Geschichte helfen, weil ich sehe immer wieder, wenn ich das erzähle, wie berührt das die Leute sind, wenn ich ihnen solche kleinen Anekdoten mitgeben kann, was es ihnen bringt. Und ich sehe, wie ich heute lebe, mit einer Leichtigkeit, mit einer Glücklichkeit, mit einem Vertrauen ins Leben und mich nicht mehr falsch mache, sondern bei allem, was passiert, ja, was ist denn richtig daran oder was kann ich in dieser Situation lernen? Also mehr selber in der Frage lebe und einfach diese Leichtigkeit und diese Zufriedenheit, die mir das Ganze gibt. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, weil ich habe nochmals einen Kurs gemacht, das war so ein Online-Kurs bei Mind Valley, Stage Effect, habe da natürlich immer schön zugehört. Ich fahre immer mit dem Velo und dann habe ich die Kopfhörer drin und dann kamen die Fragen, wo du selber wieder mit dir arbeiten musst. Ich höre jetzt einfach zu. Und dann habe ich mich aber wirklich mal hingesetzt. Nicht mit dem Computer, und ich liebe KI, mache ganz viel mit ChatGPT und allem. Und ich habe mich aber hingesetzt mit dem Buch. Und dann ging es darum, welchen Impact willst du haben? Oh, und das war so grandios. Zuerst dachte ich, Impact? Ja, vielleicht kann ich 2, 3 Leuten helfen. Oder vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen, das und das. Und dann hat es angefangen zu schreiben. Und dann war es so, wenn ich viel mehr Menschen dabei helfen kann, diese Leichtigkeit zu finden. Und diese Leichtigkeit fängt mit Selbstliebe an. Mhm. Es gründet immer alles auf Selbstliebe. Wenn ich den Leuten weitergebe, wie es ist, sich selber zu lieben, und es gibt ein ganz schönes, wenn du danach googelst, suchst du mal nach Charlie Chaplin, aber es ist nicht Charlie Chaplin, der es geschrieben hat. Das Gedicht, das hat er auch übernommen von jemand anderem, den Tag, an dem ich mich selber zu lieben begangen habe. Und dann ist wunderschön, findest du im Internet. Wenn ich das den Leuten weitergeben kann, die Leute anfangen, sich selber zu lieben, sich nicht immer falsch zu machen, sie anfangen, sich zu zeigen, sich anfangen glücklicher zu werden, dann hört der Neid, der Missgunst, die Missgunst auf. Dann muss ich nicht, weshalb hast du, weshalb habe ich nicht, sondern dann kommen wir mehr in, ach, mir geht es so gut, kann ich dir auch helfen? Ah, du kannst mir auch helfen, sehr schön. Und dann würden weniger Leute krank werden, weil das müssten sie ja dann gar nicht mehr. Und weshalb werden wir krank? Eben nochmal ganz großes Thema, weil der Körper spricht dann auch, ach, solange ich krank bin, verlässt mich mein Partner nicht und, ganz viele Sachen.
Kann mir mein Arbeitgeber nicht kündigen, genau. Weil ich bin ja krank.
Sehr, genau, ja. Depression, alles, das würde weniger werden. Würde es dann eventuell sogar weniger Kriege geben oder eben weniger Krankheit, würde sogar das Gesundheitssystem entlastet werden, würde es weniger Kriege geben, also wenn ich das größer und größer denke. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will ein kleiner, also ich meine, ich mache das ja nicht alleine, aber ich will ein kleiner, vielleicht auch ein größerer Teil, aber das ist eine Riesenbewegung. Da arbeiten so, so viele Leute mit dabei. Und ich will ein Teil dieser Bewegung sein, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir würden auch auf die Natur mehr Acht geben, weil das sind ja alles wir, das ist alles eins. Wir sind alle voneinander abhängig. Aber das fangen wir erst an zu tun, wenn wir uns selber zu lieben lernen.
Wenn wir wieder verbunden sind mit uns, mit unserem Mitgefühl, mit unserer Selbstliebe.
Und das ist auch, was wir beide gehört haben, bei Tobi, aber auch sonst immer, wenn du dich für Speaking-Sachen interessierst, dann heißt es auch immer, hey, sei nicht so egoistisch und behalte deine Geschichte für dich. Weil jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich dachte zuerst, ja gut, der Tsunami, aber das ist ja schon so lange her. Und kann ich jetzt nochmals mit dem kommen? Oder denken alle, Schnee von gestern, aber nein, ich weiß, die Story berührt.
Und du bist ja daraus gewachsen. Genau. Und hättest du sie ein Jahr später erzählt, wäre die Geschichte und das, was du daraus genommen und gemacht hast für dich, wäre was ganz anderes gewesen als jetzt, wo so viele Jahre vergangen sind und dein Learning oder deine Quintessenz, die du daraus nimmst, ist jetzt einfach eine andere. Und jetzt ist die Geschichte für dich rund, in Anführungszeichen, sie zu erzählen, weil du jetzt alles mitnehmen konntest, jetzt verstanden hast sozusagen, wofür das alles da war und was danach noch kam, was davor schon war. Und wenn du sagst, jetzt ein Stück größer werden, also dein YouTube-Kanal und mehr Sichtbarkeit sozusagen, dann ist es ja auch wie so ein Stück, innerlich bist du jetzt ready, dich auch im Außen mehr zu zeigen, auch eben, und das macht mir Angst, so ich kann jetzt meine Gefühle fühlen und ja, und ich kann jetzt auch für Einzelne da sein, aber dann Gefühle zu zeigen und zu fühlen, vor einer Menschenmenge sozusagen oder bei YouTube oder wie auch immer, wo viele Menschen da sind, das ist nochmal eine andere Nummer. Also zu sagen, okay, und jetzt bin ich innerlich auch parat, diesen nächsten Schritt zu gehen in diese größere Sichtbarkeit.
Und der YouTube-Kanal, das war jetzt echt, also mich auf eine Bühne zu stellen vor Tausenden von Leuten, eben die Geschichte hat ja beim Flow angefangen, da würde ich dir sofort auf die Bühne stehen und dir meine Geschichte erzählen, das ist kein Ding. Aber mich auf YouTube hinzusetzen, und da kann man ja immer alles nachschauen und da kann man nochmals zurückspulen.
Da kann man andere, Stopp ist, drücken. Ja.
Was macht sie jetzt? Wie sieht sie aus? Was hat sie gesagt? Furchtbar, furchtbar. Und ich hab's ihr vorhin gesagt, ich habe gestern Abend, diesen Druck habe ich mir gemacht, bis auf heute, ich muss gar nichts, aber ich will, werde ich dieses Video fertig haben. Und ich habe es gestern gepostet und dann habe ich gesagt, ich schicke es mal ein paar Leuten. Das war dann fast noch schlimmer. So ein paar Leute wussten, dass ich das mache. Und ich habe aber gesagt, hey, ich will sichtbar werden, das gehört zum Sichtbarsein dazu. Und dann gab es ein paar Freundinnen, die wussten das nicht. Und ich habe ihnen das Video geschickt und habe mir, also es war ganz, ganz schlimm, weil ich so Angst hatte vor der Reaktion. Und nur schon von gestern, das war gestern Abend so gegen 10 wahrscheinlich, bis heute Morgen, ich habe so viele positive Kommentare gekriegt. Eben, ich habe es dann auf WhatsApp meinen Status getan. Ich werde eine kürzere Story jetzt auch dann noch auf Instagram posten und so, weil ich will sichtbar werden. Und die Kommentare, die waren so schön, die haben mich so getragen, wo ich mich richtig darauf freue, die nächsten Videos zu machen, weil die sind besser als das erste, meiner Meinung nach. Das erste wollte ich schon fast wieder, jetzt sind die anderen besser geworden, vielleicht streiche ich das erste. Und dann, nein, jetzt gehe ich raus und so bin ich. Und dann werden mich ein paar Leute doof finden.
So, das what? Werden sie aber sowieso. Also es wird ja immer Leute geben,
die jemanden... Es geht mich nichts an, was die denken. Das finde ich auch so schön. Es geht mich nichts an, was die anderen denken. Und vielleicht weiß ich das dann auch gar nicht. Und vielleicht meldet sich dann mal einer und sagt, das ist aber ganz doof, was du da machst. Danke dafür.
Muss ja auch nicht jeder gut finden. Ja. Also,
danke für die Information.
Ja, und jetzt? Ja. Es war so, so schön, dass du hier warst. Und ich mag dir gleich noch so meine Abschlussfrage stellen. Aber gibt es für dich noch eine Aussage, einen Impuls, einen Gedanken, der dir jetzt noch am Herzen liegt, den du noch rausschicken möchtest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, einfach das Mutigsein, zu seinen Gefühlen zu stehen. Ich hatte auch heute Morgen noch eine WhatsApp-Konversation mit jemandem, der mit mir die Mentalcoach-Ausbildung gemacht hat. Und der hat auch gesagt, es ist ja so doof, dass wir uns immer hinter unseren Gefühlen verstecken. Und er ist auch vor 3 Jahren noch in ein richtiges Loch gefallen, obwohl er auch schon sehr viel an sich gearbeitet hat. Und ich wurde bis auf die Unterhosen ausgezogen, aber es hat es nochmals gebraucht. Und wie schlimm ist es, dass wir uns immer für alles falsch machen, für Sachen falsch machen, für die wir nicht mal etwas können. Lasst uns mehr zu unseren Gefühlen stehen, lasst uns mutig sein, lasst uns einfach wieder uns selber sein. Wie die kleinen Kinder, ein kleines Kind ist nicht falsch, das schreit, wenn es schreien will, das laut, wenn es laut sein will. Das macht, was es will. Lasst uns wieder kleine Kinder sein.
Ja. Ja, weil dann sind wir besser verbunden mit uns, mit unseren Bedürfnissen und mit dem großen Ganzen da oben. Wie auch immer man es nennen mag. Ja. So schön zusammengefasst. Vielen Dank. Meine Abschlussfrage. Vielleicht, du hast ja, glaube ich, die eine oder andere Folge auch schon mal gehört. Vielleicht kennst du sie ja schon, aber ich stelle sie dir natürlich.
Vielleicht mal besser aufgepasst.
Ich bin ja happy, wenn du 0,0 vorbereitet bist, weil sowas liebe ich ja. Mein Podcast heißt ja Quickie mit dem Leben. Das heißt, es geht um Momente, Erfahrungen, Erlebnisse, größere und lange Quickies mit dem Leben. Und wir beide stellen uns jetzt kurz vor, dass wir die Zeitlinie nach vorne spulen. Und wir älter und älter und älter und älter werden, bis auch irgendwann, ne, unser Punkt, wie du das vorhin gesagt hast, gekommen ist. Kurz vorher aber, vielleicht sitzen wir als 90-Jährige da und sprechen nochmal. Vielleicht hier in dem Podcast. Und schauen zurück von jetzt bis dahin, die Zeitspanne. Wir schauen zurück und ich frage dich, Elvira, was ist der Quickie mit dem Leben, der Moment, die Erfahrung, das Erlebnis, wenn du mir nur eine Sache berichten könntest, die du mir erzählst? Was wird das sein?
Ich würde sagen, das ist tatsächlich der Moment gestern. endlich mutig genug, dass ich so froh bin, dass ich nach so vielen Jahren endlich mutig genug geworden bin, mich zu zeigen, nicht nur im Kleinen, sondern mich wirklich der Welt zu zeigen. Also der Welt ist jetzt vielleicht so ein klein bisschen übertrieben, aber wer weiß,
wo YouTube wir da ist stehen. Die Welt, oder? Weltweit hast du Zugriff.
Wer weiß, wie viel Wellen wir gemeinsam oder einzeln, aber irgendwo sowieso gemeinsam schlagen werden. Aber wie schön, dass ich endlich mutig genug geworden bin und wirklich 100% zu mir stehe. Sind es 100?
Das war ein bisschen zu zögernd.
Ja, ich frage mich gerade, sind es 100% oder? Ja, aber nahezu 100%.
Jetzt aber nochmal von heute bis in die Zukunft. Etwas,
also
was
dazwischen.
Was du quasi noch nicht weißt und trotzdem irgendwie auch weißt. Was ist die Vision, weißt du, das, was du mir dann erzählst?
Ja, also ich schaue zurück auf ein Leben, wo ich viel auf Bühnen gestanden habe, wo ich Tausende von Herzen berührt habe. Und auch, also es sind nicht nur Bühnen, es sind Workshops, und die ich gemeinsam mit anderen sehr wertvollen Menschen geleitet habe. Und das Schöne, wo ich sagen kann, hey, und durch das haben wir die Welt wirklich ein Stück schöner gemacht.
Das ja, ist da. Gänsehaut, Tränen, alles
da
ist da. Da
direkt hoch. Ja, das will ich wirklich sagen können.
Das wirst du mir sagen können.
Genau.
Gell?
Ja, mit 90 sind wir immer noch fit wie ein Turnschuh und können uns dann bei einem Kaffee treffen und uns das dann nochmals erzählen.
Definitiv,
dann, das weißt du, das haben wir damals schon gespürt, das haben wir damals schon gewusst.
Ja.
Und hätten wir gewusst, wie viel grandioser das Ganze noch werden würde.
Wie schön der Weg sein wird, dahin und anschließend noch. Vielen, vielen Dank
für
deine Worte, für deine Emotionen, für deine Geschichte, fürs Teilen, fürs Dasein, fürs Sichtbarsein und Sichtbarwerden. Und ich freue mich sehr auf deinen Weg, den beobachten, begleiten, mitgestalten, je nachdem zu können. Und es wird sehr, sehr schön. Und in den Shownotes packen wir alles rein, sodass die Menschen noch mehr auch mit dir in Kontakt kommen können, noch mehr dich ansprechen können, wenn sie Interesse haben, noch mehr von dir zu hören, zu erfahren, dich zu begleiten sozusagen. Und jetzt machen wir hier einen Punkt und ich freue mich sehr, dass ich dich kenne, dass du in meinem Leben bist und dass wir hier dieses wundervolle Interview geführt haben.
Vielen Dank. Und alles gleichfalls.
Vielen Dank dir. Macht's gut.
Tschüss.